Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Ich möchte heute in der Folge mal über die Energiewende in einem unserer Nachbarländer sprechen, und zwar Luxemburg. Warum Luxemburg? Also zum einen liegt es jetzt natürlich direkt nebendran an Trier und man hat doch die ein oder andere Verbindung nach Luxemburg, vor allem weil wir uns im Moment gemeinsam mit Kollegen an der Uni Luxemburg angucken, wie die Energiewende gestaltet werden kann. Und wenn man da mal einsteigt, stellt man fest, dass Luxemburg, klar, kleines Land, sehr wohlhabendes Land, auf der einen Seite vergleichbar, aber auf der anderen Seite auch ganz andere Probleme hat als Deutschland. Und das hilft, glaube ich, vielleicht mal so ein bisschen einzuordnen, wie Energiewenden in verschiedenen Ländern umgesetzt werden. Ich meine, klar, Luxemburg ist in der EU, unterliegt also auch dort den Regularien und den Klimaschutzvorgaben der Europäischen Union. Aber dennoch hat Luxemburg Probleme, die sieht man von außen quasi gar nicht und stellen das Land schon vor sehr interessanten Herausforderungen, die komplett anders sind als die Diskussion, die wir in Deutschland führen. Und ich denke, das hilft so ein bisschen mal, diese Energiewende-Ziele, die Maßnahmen ein bisschen einzuordnen und zu sagen, ja, müssen wir auch angehen. Aber es hilft halt, vor allem diese deutsche Energiewende auch mal so ein bisschen objektiver zu betrachten. Luxemburg. Nachbarland von Deutschland, grenzt direkt auch an Belgien und Frankreich und ja, lebt stark von Importen, Stromimporten, Menschenimporten, denn tatsächlich ein großer Teil der Luxemburger Arbeitskräfte lebt im Umland, also in Belgien, in Frankreich und in Deutschland. Also jeden Morgen größere Menschenmassen, die dann nach Luxemburg reinpendeln, sogenannte Grenzgänger, und dann abends wieder zurückfahren, weil Leben in Luxemburg ist ein bisschen vergleichbar mit der Schweiz. Das hat Leben, Arbeiten kann man in Luxemburg nicht so einfach verbinden, weil aber die Lebenshaltungskosten in Luxemburg deutlich höher sind als in Deutschland. Und bei der Energiewende hat Luxemburg verschiedene Herausforderungen. Also zum einen, das klingt ja erstmal sehr positiv, hat Luxemburg eine deutliche Überkapazität der installierten Leistung. Das kennen wir aus Deutschland, haben wir da ja auch. Deutschland hat da so eine Spitzenlast von 75 bis 80 Gigawatt installierte Leistung, deutlich über oder mittlerweile über 200 Gigawatt. Aber gesichert ist es ja in Deutschland nicht, wenn wir die Dunkelflaute haben, also kein Wind zur Verfügung steht, keine Solarenergie zur Verfügung steht, dann reicht es im Moment mit den bestehenden Kraftwerken gerade so. In Luxemburg noch viel, viel krasseres Problem. Luxemburg hat eine Spitzenlast, das muss man überlegen, ne? Klar, kleineres Land, hat eine Spitzenlast im Winter von etwas über 800 Megawatt, deutlich kleiner, ist gerade mal ein Bruchteil von dem, was wir in Deutschland haben, Faktor 100 ungefähr. Aber installiert in Luxemburg sind 1,2 Gigawatt. Da kann man sagen, wunderbar, ist doch alles gut. Ja, aber die Luxemburger Energieversorgung basiert, wenn man sich die eigene Versorgung anguckt, komplett auf volatilen Quellen. Photovoltaik, das sind so knapp 800 Megawatt. Das heißt, die Photovoltaik alleine in Luxemburg würde es schaffen, den Strombedarf im Sommer zu decken, weil die Last dann natürlich etwas niedriger ist. Und hat innerhalb von 10 Jahren die Leistung fast ja, rund versiebenfacht. Also der Ausbau kommt ganz gut voran. Dann kommt noch ein bisschen Wind onshore dazu. Das haben wir auch noch, also Windenergieanlagen, die wir haben, das sind auch nochmal so 230 Megawatt. Ich dachte, alles viel kleinere Zahlen, als wenn wir die in Deutschland mal vergleichen. Aber das sind beides, ne, summa summarum sind wir da schon bei einem Gigawatt, volatile Energiequellen. Und wo kommt jetzt dann die Energie her, wenn wir sagen, wir wollen fossile konventionelle Kraftwerke haben, die hat Luxemburg quasi gar nicht. Also Luxemburg hat ein bisschen Wasserkraft. Es gibt noch Biomasse, es gibt noch Abfall, Gas. Das war's. Das sind 190, knapp 200 Megawatt. Das heißt, also Luxemburg alleine ist niemals, und das sind sie schon seit ganz vielen Jahren, niemals in der Lage, sich selber mit elektrischer Energie zu versorgen. Wir kennen diese Diskussion, die wir in Deutschland hatten, oh, wir sind doch Strombettler und wir müssen so viel Strom importieren, hat sich dieses Jahr im Moment relativiert. Aber Luxemburg hat diese Leistung nicht. Und zwar jetzt auch nicht erst seit 1 oder 2 Jahren, dass die Kraftwerke abgeschaltet. Die haben diese Kraftwerke nicht. Luxemburg hängt seit Jahrzehnten am deutschen und am belgischen Stromnetz. Interessanterweise nicht direkt an Frankreich, was man auch vermuten könnte, aber also Luxemburg bekommt aus Frankreich direkt keinen Strom. Bedeutet also, dass Luxemburg total abhängig ist von der deutschen, insbesondere der deutschen Stromversorgung. Also wenn ihr jetzt so ein Worst-Case-Szenario aufmachen, im Dezember, es ist kalt, dunkel und es weht kein Wind, dann ist die Eigenerzeugung bei unter 10% des Bedarfs. Schwierig. Und die elektrische Energie muss ja irgendwo herkommen. Die kommt dann in dem Moment natürlich aus Deutschland, weil wir im europäischen Verbundnetz sind. Aber dann haben wir in Deutschland auch keine Windenergie und keine Photovoltaik. Denn wenn Luxemburg eine Dunkelflaute hat, ist sie in weiten Teilen Deutschlands auch so. Aber was machen wir? Wir werfen dann unsere konventionellen Kraftwerke an und stellen dann die elektrische Energie bereit. Was auch kommt, klar, ist dann der elektrische Strom aus Frankreich, direkt dran, da sprechen wir gleich noch drüber, aus Cattenom, dem großen Kernkraftwerk an der Grenze. Das fließt dann quasi einmal über Deutschland, über Belgien, da fließt der Strom dann nach Luxemburg. Das ist ja dann gesicherte und, so ehrlich muss man sein, halt auch klimaneutrale Energieversorgung. Aber das zeigt schon so ein erstes Problem, und das haben sogar mehrere Länder. Also Belgien hat das auch. Also auch Belgien kann sich nicht selbstständig zu 100% mit elektrischer Energie versorgen. Also falls da irgendwelche Fantastereien umgesetzt werden würden, dass man in Richtung einer nationalen Energieversorgung gehen würde, was energieversorgungsseitig eine absolute Katastrophe wäre. Dann hätten die Luxemburger, aber auch die Belgier tatsächlich ein Problem, weil sie einfach gar keine ausreichend gesicherte Leistung haben, obwohl die Belgier sogar noch auf 2 Kernkraftwerke setzen. Zweiter, ein ganz interessanter Aspekt, ist der sogenannte Tanktourismus. Also jeder, der mal hier in der Region unterwegs war, fährt nach Luxemburg zum Tanken. Luxemburg ist ein Transitland, viel Lkw-Verkehr, dann haben wir natürlich die Grenzpendler, wie gesagt. Das Besondere ist, dass Luxemburg im europäischen Vergleich ganz schlecht dasteht, was die CO2-Bilanz pro Kopf angeht. Also die Gesamtbilanz ist natürlich verhältnismäßig klein, weil kleiner Bevölkerungszahl im Vergleich zu Frankreich, zu Deutschland, aber auch zu anderen Ländern. Aber die Pro-Kopf-Emissionen sind in Luxemburg doppelt so hoch wie in der Europäischen Union. Wir sind jetzt 2024 bei 10,5 Tonnen. Also gucken, wie man das rechnet, welche Daten man nimmt. Also wir sind so bei rund 10 Tonnen CO2-Emissionen pro Einwohner in Luxemburg. Doppelt so hoch wie im europäischen Durchschnitt. Auch deutlich also höher als in Deutschland. Also Europa liegt so bei etwas mehr als 5 Tonnen, Deutschland bei knapp 7 Tonnen CO2-Emissionen, Luxemburg, wie gesagt, bei rund 11 oder knapp 11 Tonnen. Dann sagen wir, oh, denen geht es ja wohl zu gut. Reiches Land, wohlhabendes Land. Da gibt's, kann man sieht das ja auch an den Daten. Man kann sehr klar zeigen, dass ein steigender Wohlstand, ein höheres Bruttoinlandsprodukt im Moment noch damit korreliert, dass auch die Treibhausgasemissionen raufgehen. Wobei wir da, wie gesagt, seit etlichen Jahren auch schon eine Entkopplung sehen, dass das Wirtschaftswachstum sich von den CO2-Emissionen entkoppelt, aber trotzdem bleiben die CO2-Emissionen weiterhin hoch. Kann man sagen, ja, woran liegt das denn? Und das ist jetzt der der Tanktourismus. Also Luxemburg hat zum Beispiel einen modernen und kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Also man kann in Luxemburg kostenlos mit Bussen und auch mit Straßenbahn fahren. Luxemburg baut seit einigen Jahren jetzt Straßenbahnverbindungen aus. Luxemburg hatte gar keine Straßenbahn, aber das wird jetzt ausgebaut. Und der ist kostenlos, wird bezahlt aus Steuergeldern. Das Problem oder der Grund, warum aber diese CO2-Emissionen in Luxemburg so hoch sind, weil die Diskussion kennen wir in allen Ländern und Luxemburg hat da politisch schon ein echtes Problem, liegt daran, Luxemburg hat eine der niedrigsten Mineralölsteuern in der Europäischen Union. Das heißt also, die Steuern auf Treibstoffe, Benzin, Diesel, sind sehr, sehr niedrig in Luxemburg. Das führt dazu, und das haben wir jetzt ja in den letzten Wochen gesehen, als die Benzin- und Dieselpreise sehr stark angestiegen sind. In Luxemburg sind die auch raufgegangen, aber bei weitem nicht so stark. Also wir haben Unterschiede für den Liter Diesel zwischen der deutschen Seite, wobei natürlich jetzt grenznah die Preise nochmal einen Tacken höher sind als im Bundesschnitt. Aber das waren bis zu 40 Cent pro Liter Benzin oder Diesel. Klar, fahre ich dann rüber. Und zwar, die Leute, die dann rübergefahren sind, dann haben die alle Kanister vollgemacht, die sie finden konnten. Das ist eigentlich nicht zulässig. Anderes Thema. Aber die Leute fahren nach Luxemburg, eine Stadt, eine Grenzstadt, wasserbillig, direkt an der Grenze zu Deutschland. Die besteht quasi nur aus Tankstellen. Also zumindest die Hauptstraße besteht nur aus Tankstellen. Da sind sieben oder acht Tankstellen direkt hintereinander. Die unterscheiden sich im Zehntel-Cent-Preis. Das ist ein Wirtschaftsfaktor tatsächlich in Luxemburg. Was bedeutet das jetzt? Wir haben ja bei der CO2-Bilanzierung das Territorialprinzip. Heißt also, die Emissionen werden dort berechnet, wo der Treibstoff oder wo der Energieträger verkauft wird. Das heißt also, wenn jetzt jemand aus Deutschland, aus Frankreich, aus Belgien in Luxemburg tankt, ist der Verbrauch in Luxemburg, weil das Benzin, der Diesel dann ja dort verkauft wird. Aber wird ja woanders verfahren. Ne? Dann fahren die wieder zurück und fahren dann auf deutschen, französischen oder belgischen Straßen. Aber die CO2-Emissionen aus diesem Auto, aus dem Verbrennungsmotor, werden dann gerechnet negativ oder werden gerechnet für Luxemburg. Das führt dazu, ne, weil also rund 75% des verkauften Treibstoffs in Luxemburg geht an Menschen, die nicht Luxemburger sind. Das heißt, die werden dann verfahren in Deutschland, in Frankreich, in Belgien. Und jetzt ist die Frage, was würde das denn bedeuten, wenn man das rausrechnet? Ist jetzt nicht ganz so einfach zu rechnen, aber man kann das mal schätzen. Man sagt ja, wie viel Treibstoff wird denn verbraucht oder verkauft, nicht verbraucht, sondern verkauft in Luxemburg. Dann rutscht Luxemburg von den 11 Tonnen CO2-Emissionen auf 7, vielleicht 8 Tonnen und ist damit immer noch hoch, aber voll im Durchschnitt der Europäischen Union. Und jetzt die Frage, was stimmt da, welche Zahl ist richtig? Also bei der ganzen Bilanzierung muss man immer aufpassen. Also Luxemburg hat da einfach einen Nachteil in dieser Territorialkalkulation, dass der Treibstoff und damit die daraus resultierenden CO2-Emissionen Luxemburg angerechnet werden. Auf der anderen Seite ist der Kraftstoffverkauf für den Luxemburger Staat hochattraktiv. Die machen im Jahr 870 Millionen Euro Steuereinnahmen. Das sind zwar nur, in Anführungszeichen nur, 3% der Staatseinnahmen. Das Staatsbudget sind so gute 25 bis 30 Milliarden Euro. Aber trotzdem, 870 Millionen Euro, das ist ein signifikanter Teil des Staatshaushaltes Luxemburgs. Das heißt, die haben ein Interesse daran, obwohl die Mineralölsteuer niedrig ist, führt das dazu, dass es halt ein sehr attraktiver Standort ist, um dort zu tanken. Und das spült Steuergeld in die Staatskasse. Wenn man das mal umrechnet, sind das 1.300 Euro pro Einwohner und Jahr, die dort an Steuereinnahmen generiert werden. Mit diesem Geld kann man dann die Infrastruktur bezahlen. Das wird investiert in den öffentlichen Nahverkehr, in den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr in die Bildung in den Luxemburger Sozialstaat, der interessanterweise, haben wir schon ein paar Mal mit Christian Kamm noch diskutiert, ähnliche Probleme aufweist wie der deutsche Sozialstaat. Aber das ist eine Einnahme, die interessant ist für den Luxemburger Staat. Und dann nimmt man diesen statistischen CO2-Fußabdruck pro Kopf, der Luxemburger Staat nimmt den Zähneknirschen in Kauf. Und man sagt, ja komm, also das eine ist eine Statistik, da heißt es immer du, böses Luxemburg, ihr seid so dreckig. Aber für 78 Millionen Euro kann man das wahrscheinlich machen. Also etwas polemisch ausgedrückt, man weiß, was das bedeutet, aber es ist halt so eine Sache. Und weiterer Punkt, an der Autobahn A3 in Berchem, das ist im südlichen Teil Luxemburgs, gibt es die größte Tankstelle Europas. Es war sogar zeitweise war es sogar die umsatzstärkste Tankstelle der Welt. Da tanken jeden Tag 25.000 Fahrzeuge. 25.000 Fahrzeuge. Jeden Tag kommen 20 Tankwagen, um die Tankstelle wieder aufzufüllen. Also die ist beidseitig der Autobahn, also sowohl nach Luxemburg rein als auch aus Luxemburg raus. Da werden pro Jahr rund 260 Millionen Liter Kraftstoff abgepumpt. Das ist, also die Tankstelle allein hat knapp 13% Anteil am nationalen Kraftstoffverbrauch. Irrsinnig. Also das sind so Zahlen, vor allem für so ein kleines Land, weil man natürlich immer durch kleine Zahlen teilen. Wahnsinn. Das ist tatsächlich eine Cash-Cow auch für den Luxemburger Staat. Deswegen muss man diese Betrachtung berücksichtigen. Klar, jetzt kann man sagen, ist so ein kleines Land, in Deutschland wird das ja nicht so auffallen, ist vollkommen richtig. Aber wenn man sich überlegt, wir wollen in Europa, in der Europäischen Union, die Klimaschutzziele erreichen und jedes Land muss seinen eigenen Weg gehen, hat Luxemburg da jetzt ein Thema. Denn, was man ja auch nicht vergessen darf, im Zuge der Umstellung auf Elektromobilität, dann würde dieser Posten wegfallen. Klar, wenn ich nicht mehr tanke, sondern noch laden muss, warum soll ich in Luxemburg laden? Die Frage nach dem Strompreis. Aber das ist noch eine Besonderheit, kommen wir jetzt gleich zu. Der Luxemburger Strommarkt hängt am deutschen Strommarkt. Das heißt, der Strompreis an der Strombörse ist in Deutschland und Luxemburg gleich. Das ist ein gemeinsamer Markt. Ja, und dann hat Luxemburg keinen Vorteil mehr, vor allem keinen steuerlichen Vorteil, den sie ausspielen könnten, wenn wir auf Elektromobilität setzen beim Individualverkehr, also Pkw, als auch beim Schwerlastverkehr, Lkw. Also als Luxemburger Regierung könnte man sagen, das mit der Elektromobilität langsam. Denn klar, dann verliert der Luxemburger Staat knapp 900 Millionen Euro jährliche Steuereinnahmen. Man sieht, dass das langsam zurückgeht. Was haben wir noch in diesem Zuge dieser CO2-Bilanzierung? Die Quote, die erneuerbaren Energiequote, die ja in Deutschland hinreichend gut ist, und da geht es jetzt nicht nur um den reinen Strom, sondern wirklich dann alle drei Sektoren, den Wärmesektor und den Transportsektor. Die erneuerbare Energiequote ist der zweitschlechteste Wert in der Europäischen Union, unter 15%, 14,7%. Das liegt natürlich daran, dass zwar Solar ganz gut läuft, aber auch da wieder durch diese Bilanzierung führt das dazu, dass dieser Kraftstoffverbrauch sich negativ auswirkt auf diese erneuerbare Energienquote. So. Dadurch, dass sie durch den Transitverkehr viele Leute dort tanken, das Benzin kaufen, drückt das insbesondere im Transportsektor dann die Quote der erneuerbaren Energien am Primärenergieverbrauch. Auch da das gleiche Problem wie soeben erläutert. Wenn man das ändern wollte, müsste man auf Elektromobilität setzen, dann fallen aber Einnahmen weg. Was Luxemburg interessanterweise macht, um dort Strafzahlungen der Europäischen Union zu verhindern, Luxemburg kauft zum Beispiel in Dänemark für etliche Millionen Euro Ökostromzertifikate. Das ist vollkommen legal und auch so gewollt, dass die Länder untereinander diese CO2-Zertifikate handeln und kaufen und verkaufen können. Luxemburg erfüllt ihre Quoten nicht. Dänemark übererfüllt die Quoten. Ja gut, dann kann man dort für relativ wenig Geld diese CO2-Zertifikate kaufen, um sich damit, wenn man es böse ausdrücken würde, kann man sagen, das ist so eine Art Ablasshandel. Wenn man die einzelnen Länder betrachtet, könnte man das vielleicht so argumentieren im europäischen Gesamtbild. Und darum geht es ja ist es aber vollkommen in Ordnung. Bedeutet also, ne, das ist jetzt so die Logik, die ganzen Transitautos und LKWs ruinieren die CO2-Bilanz Luxemburg, führen aber doch deutliche Steuereinnahmen dem Staat zu. Ein bisschen davon fließt wieder nach Dänemark. Das heißt, Dänemark hat natürlich auch ein kleines Interesse dran, in dem Fall, um sich dort, wenn man böse wäre, kann man sagen, das ist ja eine Art Greenwashing. Auf der anderen Seite ist es halt der zulässige Handel zwischen Ländern in der Europäischen Union. Ne, aber so haben wir quasi einen geschlossenen Kreislauf in diesem, also von fiskalen Anreizen und diesen statistischen Absurditäten durch dieses Territorialprinzip. Also, ein Problem, ne, sieht man so nicht im Tagesgeschäft und der Presse. Klar, ist jetzt auch ein anderes Land. Nächstes Problem, das Luxemburg hat, ich habe ja gerade schon gesagt, die hängen am deutschen Stromnetz, haben keine ausreichende eigene gesicherte Erzeugungskapazität. Bedeutet also, die Stromleitungen sind die Lebensadern für die Luxemburger Energieversorgung. 80% des Stroms wird importiert. Hauptversorgung erfolgt durch eine 220 kV Freileitung aus Deutschland. So, diese Infrastruktur ist über 50 Jahre alt und hat Spitzenlasten von 800 bis knapp 1000 Megawatt. Das heißt, diese Leitung, die dann aus der Eifel nahe in den Norden Luxemburgs führt, führt dazu, dass sie 75-80% Auslastung hat. Sollte es dort zu einer Störung kommen oder die Last noch weiter ansteigen, ist sofort in Luxemburg alles dunkel. Es gibt keine direkte Hochspannungsverbindung in das Luxemburger Stromnetz. Stromnetzbetreiber ist die Kreos. Es gibt aber eine Verbindung nach Belgien. Und darüber kann dann der Strom nach aus Frankreich über Belgien dann nach Luxemburg fließen. Ist aber ein bisschen Frankreich-Strom fließt noch in so ein Industrienetz im Süden des Landes zu ArcelorMittal. Das ist ein großer Stahlhersteller. Aber der normale Haushaltsstrom und der Strom für die Unternehmen kommt zum überwiegenden Teil aus Deutschland, dann aber nur über eine Verbindung. Da ist jetzt der Luxemburger Netzbetreiber dabei, diese Leitung zu ertüchtigen, zu stärken, zu erweitern. Denn auch da ist ja klar, wenn wir jetzt weiter auf Elektrifizierung setzen, und das ist ja das Ziel der Energiewende, das führt dann dazu, dass diese Leitung auch noch ausgebaut werden muss. Und wir brauchen dann auf der deutschen Seite natürlich auch nochmal eine Stärkung. Denn es hilft ja nichts, wenn die Luxemburger sagen, oh, wir verdoppeln die Kapazitäten, machen da moderne Kabel, dass wir mehr Leistung transportieren können. Und auf deutscher Seite passiert nichts. Das heißt, der Luxemburger Staat hat ein Interesse daran, dass dann der Netzbetreiber Amprion, Übertragungsnetzbetreiber, auf der deutschen Seite in der Eifel das Netz entsprechend ertüchtigt und natürlich auch die Leistung, die elektrische Leistung bereitstellen kann, die dann von Deutschland nach Luxemburg fließen kann. Das soll helfen, diese Transportengpässe, die drohen, und das ist nicht nur ein mögliches Szenario, sondern ein sehr realistisches Szenario. Da werden also etliche dreistellige Millionenbeträge investiert in ein neues Übertragungsnetz, um dort Verbindungen von der Eifel, also Umspannwert 8 bei Trier, über die Grenze nach Boferdingen und dann weiter nach Bertrage zu leiten. Das geht der Netzbetreiber an. Wie gesagt, es muss auf der anderen Seite, auf der deutschen Seite entsprechend noch angepasst werden. Und dann ein weiteres, wir bleiben bei den Paradoxien des Luxemburger Stromnetzes. Eines der größten Pumpspeicherkraftwerke Europas und auch Deutschlands liegt in Luxemburg, nämlich in Vianden. Das ist direkt an der Grenze im nordöstlichen Teil Luxemburgs. Wir haben zwei Oberbecken. Das Unterbecken ist der Fluss Ur. Ein sehr interessantes Kraftwerk. Also falls mal Leute hier in der Region und in der Moselregion ist ja nun auch Urlaubsregion, da kann man hinfahren. Das Örtchen Vianden ist ganz nett. Die haben auch ein kleines Schlösschen. Und dann kann man sich auch dieses Pumpspeicherkraftwerk angucken. Also einmal gibt es eine Aussichtsplattform. Da kann man dann Oberbecken laufen. Und man kann auch in den Berg reingehen. Da haben wir dann den Höhenunterschied. Und man kann in den Berg rein. Man sieht die Leitzentrale und man sieht diese Turbinen. Da sind 11 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 1,3 Gigawatt. Das ist quasi ein von der Leistung her wie ein Kernkraftwerk. Wenn die also im Oberbecken den Stöpsel ziehen, das Wasser durch die Turbinen rauscht, werden dort 1,3 Gigawatt Leistung bereitgestellt. Umgekehrt kann man dann natürlich auch, und das ist ja das Ziel des Pumpspeicherkraftwerks, überschüssige Energie nutzen, um Wasser aus dem Unterbecken, das ist ja auch der Fluss Ur, hochzupumpen, um dann Energie zu speichern. Aber das Kraftwerk zählt mit 0 Megawatt in die Luxemburger Bilanz, weil das Kraftwerk Vianden am deutschen Stromnetz hängt. Das hängt an der Regulation von Amprion, der Betrieb wird von RWE gesteuert, ist auch vertraglich fixiert. Es gibt zwar Beteiligung des Luxemburger Staates an diesem Kraftwerk, aber die komplette Steuerung und ja auch die elektrische Energie fließt erstmal nach Deutschland. Wie funktioniert es physikalisch? Wir haben eine Fallhöhe, das sind so knapp 300 Meter, Oberbecken, Unterbecken. Dann oben zwei Oberbecken, unten halt dann den aufgestauten Fluss. Eine Pumpleistung von etwas mehr als einem Gigawatt. Das heißt, wir können ein Gigawatt Leistung, kann dieses Kraftwerk, dieses Pumpspeicherkraftwerk aufnehmen. Das ist halt dann der Fall mittags, wenn der Strompreis negativ ist, viel Solarenergie. Dann wird dieses Kraftwerk angefahren. Es zieht die elektrische Energie aus dem Stromnetz und pumpt das Wasser von unten nach oben. Und dann abends, wenn der Strom teuer ist, lässt man das Wasser wieder ab. Ganz einfaches Prinzip. Es gibt, also für Luxemburg ist es natürlich jetzt monetär interessant, weil man einfach über die Anteile eine Dividende bekommt. Für die eigene Versorgungssicherheit hilft dieses Kraftwerk überhaupt nicht. Wenn man sagt, ja gut, wir haben doch 800 Megawatt Spitzenlast, da würde dieses Kraftwerk doch eigentlich ausreichen, ganz Luxemburg mal für 1,5 Stunden immerhin zu versorgen. Ja, aber das hilft halt dem deutschen Markt. Also auch das Netz, das Luxemburger Stromnetz ist nicht verbunden mit Vianden. Es fließt alles direkt ins deutsche Netz. Klar, der Strom fließt dann wieder zurück über die Leitung, aber es wirkt wie ein Netto-Stromspeicher für Deutschland. Das ist eigentlich unglücklich für Luxemburg, also zumindest was die Energiebilanz angeht. Es zählt halt zwar rein in die Bilanzen, aber nur bilanziell. Physikalisch hat das Netz, hat dieses Pumpspeicherkraftwerk mit dem Luxemburger nichts zu tun. Letzter Aspekt, Kernenergie. Luxemburg gehört zu eines der wenigen Länder, die keine eigene Kernkrafterzeugung oder Kernkraftwerke haben. Die Diskussion wurde geführt in den 1970er Jahren. Also Ölkrise, haben wir darüber gesprochen vor einiger Zeit. Und dann dem entstehenden Boom, dem großen Interesse deutschlandweit, europaweit an Kernkraft. So, dieses Problem dieser nicht gesicherten Leistung gab es auch schon damals. Und dann wurden Stimmen laut in Luxemburg, und sagen, es wäre doch ganz gut, lasst uns doch auch ein Kernkraftwerk bauen. Es gab tatsächlich Pläne, das Kernkraftwerk Remerschen war seit 1973 konkret in Planung. Es wurde eine Gesellschaft gegründet, die gehörte zu gleichen Teilen dem Großherzogtum Luxemburg und RWE. Das sollte ein 1,3 Gigawatt Kraftwerk sein, Druckwasserreaktor. Im Prinzip baugleich zu dem Kraftwerk, das wir in Mülheim-Kärlich nördlich von Koblenz gebaut haben. Auch keine Blüte der deutschen Energiepolitik, weil das Ding gebaut worden ist, nicht ganz da, wo es geplant war und nach knapp 2 Jahren wurde die Baugenehmigung kassiert. Das Kraftwerk musste stillgelegt werden. Da es lief, muss es halt auch komplett entsorgt werden. Das ist jetzt ja mittlerweile fast komplett erfolgt. Also Idee war, dass dieses Kraftwerk, also 1,3 Gigawatt, wir überlegen also 800 MW Spitzenlast heute, also so viel hat sich jetzt nicht verändert, im Vergleich zu den 1970er oder 80er Jahren. Klar, damals hatte ich nur eine deutlich höhere Industrialisierung noch in Luxemburg, also vor allem Stahl. Aber dennoch, dieses Kraftwerk hätte vollkommen ausgereicht, um Luxemburg autark zu machen bei der elektrischen Energieversorgung. Inbetriebnahme war für 1981 geplant, Baukosten rund 1,5 Milliarden D-Mark. Damalige Spitzenlast waren halt keine 800, sondern eher in der Größenordnung zwischen 400 und 500 Megawatt, also deutlich Überdeckung. Es war aber auch geplant und auch vertraglich so vorgesehen, dass der Strom aus diesem Kraftwerk zunächst zu 50% und dann gesteigert bis zu 80% für RWE und damit für das deutsche Stromnetz war. Das heißt, dieses Kraftwerk, weil es grenznah ist, das geplant war es im Südteil des Landes an der Mosel, an der Grenze dann zu Grenzdreieck Frankreich, Deutschland, Luxemburg in der Nähe der Stadt Schengen. Kennt man halt von dem Schengen-Abkommen, dieses europäische Grenzabkommen. Ja, 50% dieses Kernkraftwerks hätten dann ins deutsche Stromnetz fließen sollen und dann hätte das sukzessive aufgebaut werden sollen, dass 80% der elektrischen Energie nach Deutschland geht. Aber es hätte für Luxemburg immer noch dicke gereicht, sich dann selbstständig autark mit elektrischer Energie zu versorgen. Ja, man merkt so ein bisschen, ne, diese Diskussionen, die sind gar nicht so unähnlich. Aber was ist jetzt passiert? Tatsächlich gab es dann auf dem Parteitag der Luxemburger Sozialdemokraten Ende oder Mitte Dezember 77 eine Abstimmung. Und ähnlich wie in Deutschland gab es auch dort eine große Basis der Antikernkraft. Und mit einem Ergebnis von 156 zu 153 Stimmen, also 3 Stimmen mehr, waren für den Baustopp. Und damit ist dieses Kraftwerk nie gebaut worden. Also das ist ne, Diskussion kennt man in Deutschland auch mit dem Bau von Kernkraftwerken. Luxemburg hat sich damals dann dafür entschieden, es nicht zu bauen. Es ließ sich, also nach diesem Beschluss, das war der Parteitag der Sozialdemokraten, fand sich keine parlamentarische Mehrheit mehr. Dann gab es ja noch diesen Atomunfall, Störung dann in Three Mile Island in den USA im März 1979. Das war der gleiche Typ Kernreaktor, wie er auch in Remerschen geplant war oder wie wir dann noch in Mülheim-Kärlich hatten, sodass das Projekt damit politisch tot war. 1979 wurden dann die Pläne auch offiziell aufgegeben. Was ist passiert? Die Franzosen haben das Kernkraftwerk gebaut. Und zwar, ne, Luxemburg hat gezögert, die Diskussion in Frankreich, die Kernenergie, komplett andere Position in der Gesellschaft, im Staat. Und hat dann das Kernkraftwerk Cattenom gebaut in Lothringen. Das ist auch direkt an der Mosel. Das sind, also, und das ist so dieses Absurde, Luftlinie zwischen Remerschen und Thionville. Da sitzt dieses Kraftwerk Cattenom nördlich von Metz. 11 Kilometer Luftlinie. Was bedeutet das jetzt? Also Luxemburg hat dieses Kernkraftwerk nicht gebaut, damit auch auf den wirtschaftlichen Nutzen verzichtet. Wird jetzt Diskussion, will ich gar nicht führen mit, ist ein Kernkraftwerk jetzt wirtschaftlich sinnvoll? Ja, nein. Aber der Luxemburger Staat hätte davon profitiert, weil die Finanzierung aus Deutschland gekommen wäre. Sie hätten elektrische Energie exportiert. Das hätte sicherlich auch nochmal Geld in die Staatskasse gespült. Und die Sorge vor einem nuklearen Zwischenfall ist nicht gelöst, weil, ne, dadurch, dass wir, also wenn in Cattenom was passieren würde, hat Luxemburg das gleiche Problem wie bei einem eigenen Kernkraftwerk. Außer dass man halt nicht der eigene Herr dieses Kernkraftwerks ist, sondern der französische Staat oder der französische Energieversorger EDF. Also auch da, das Kernkraftwerk Cattenom, zweitgrößte in Frankreich, das größte Kernkraftwerk der Welt. 4 Reaktoren, die sind in den 90, Anfang der 1980er Jahre dann alle nach und nach in Betrieb gegangen. Wenn da was passiert, ist im Westen Deutschlands Essig. Ne? Also wenn das passieren würde, was wir aus Tschernobyl oder aus Fukushima kennen, wäre hier vorbei. Ne? Also gibt ja Pläne und in Mainz, in der Landeshauptstadt hier in Rheinland-Pfalz, gibt es entsprechende Pläne für Krisenstäbe, wenn es dort in Cattenom was passieren würde, also wie dann entsprechende Evakuierungsmaßnahmen aussehen würden. Denn Nachteil ist, es ist halt, wenn man hier in der Regel Westwinde in Deutschland und dann bläst der ganze Kram schön einmal nach Westen. Aber auch da, ne, die Ironie dieser Geschichte, Luxemburg lehnt es ab, kauft jetzt, und die Diskussion ist genau wie in Deutschland, kauft jetzt europäischen Atomstrom ein aus Frankreich, aus Cattenom, einfach über das Verbundnetz, hat aber kein eigenes Kraftwerk. Heute ist die Diskussion tot, da wird nichts mehr passieren, aber diese eine politische Entscheidung hat dafür gesorgt, und damals war es halt gesellschaftlich nicht durchsetzbar, politisch nicht durchsetzbar, das zu machen. Diskussion wie in Deutschland. Und das führt einfach dazu, ne, dadurch, dass jetzt Luxemburg am deutschen Stromnetz hängt, eine gemeinsame Gebotszone hat. Der Luxemburger Strompreis an der Börse ist identisch mit dem deutschen Preis. Das heißt, dieses ganze Auf und Ab, was wir erleben mit den negativen Strompreisen, hat Luxemburg genauso. Da kann Luxemburg auch nicht raus. Und sie können auch nicht gegensteuern, weil sie ja gar keine eigene Erzeugungsleistung haben. Das heißt, sie sind hoffnungslos ausgeliefert und hängen davon ab, was wir in Deutschland bei der Energiewende machen. Wenn wir jetzt weiter Photovoltaik ausbauen, keine Speicher ausbauen, ist das ein Problem, weil Luxemburg keine eigenen Gegensteuermöglichkeiten hat. Was interessant sein könnte, und das kann man jetzt erstmal aus wissenschaftlicher Sicht diskutieren, das tun wir auch gerade, dass man sich überlegt, ja, wäre es nicht sinnvoll, dass Luxemburg jetzt auf Großspeicher setzt und dann, wie gesagt, hilft nicht, weil nicht am Luxemburger Stromnetz. Aber wenn Luxemburg Großbatteriespeicher bauen würde, mittags bei negativen oder zumindest 0 Euro Strompreis, diese Speicher alle komplett hochfährt und dann abends, wenn die Last hoch ist, Solar geht runter, Strompreis geht wieder rauf, die Diskussion kennen wir ja, dass das dann dazu führt, dass wir in Luxemburg durch diesen Arbitragehandel, ne, billig einkaufen, teuer verkaufen, nochmal Staatseinnahmen generieren. Das ist tatsächlich eine ganz attraktive Idee. Es bringt gar nichts, wenn Luxemburg jetzt PV oder Wind selber baut in dieser Diskussion, weil es halt volatile Quellen sind. Luxemburg könnte jetzt auf Speicher setzen. Das ist die Frage, was passiert denn in Deutschland mit dem Strompreis, wenn in 5 oder 7 Jahren ausreichend Batteriespeicher da sind, die dann diese Preisdifferenzen dämpfen. Davon ist auszugehen. Das beobachten wir in Kalifornien und Texas, dass wir dort dämpfende Effekte haben auf die Volatilität des Strompreises. Das könnte Luxemburg machen. Wird im Moment aber tatsächlich wenig diskutiert. Aber dennoch, Luxemburg muss sich auch gucken, wie schaffen sie ihren Ausbau. Heißt also, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, diese Elektrifizierungsrate frisst den EE-Ausbau, der erneuerbaren Energienausbau aus. Durch Rechenzentren, durch Elektromobilität, durch Wärmepumpen, durch die Elektrifizierung der Industrie wird es dazu führen, dass bis zu 2 Gigawatt zusätzliche Spitzenlast dazukommt. Wir sind jetzt bei 800 Megawatt, da kommen nochmal 2000 Megawatt, bis zu 2000 Megawatt drauf. Das schafft das Stromnetz im Moment tatsächlich nicht. Also das heißt, die Abhängigkeit wird immer größer. Der Luxemburger Netzbetreiber muss immer stärker versuchen, die Leitungen zu stärken, um diese Importe überhaupt erstmal bereitzustellen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und wenn wir jetzt weiter in Deutschland aus dem Kohleausstieg rausgehen, haben wir einfach bei der Dunkelflaute ein Problem in Deutschland. Die Diskussion kennen wir. Das Problem haben wir dann halt auch in Luxemburg. Und Luxemburg braucht halt diesen europäischen Verbund, um dauerhaft bestehen zu können. Und da sieht man, wie schwierig das ist, wenn man mal Einzelländer anguckt und dann die Energiewende ist neben dem europäischen, aber auch immer nationales Thema, eine ganz andere Herausforderung, die Luxemburg hat. Die stellen sich diesem Problem natürlich, müssen aber andere Wege finden als wir in Deutschland, als in Frankreich, als in Belgien und dennoch eine europäische Lösung finden. Ganz spannend. Ich bin mal gespannt, wie sich die Luxemburger da aufstellen. Vor allem auch mit dem Thema dieses Tanktourismus. Mal schauen, wie sich das in der nächsten Zeit entwickelt.